Hallo und willkommen zu unserer Premierenausgabe des Magento Podcasts.
Mit Rico Neitzel, dem Mann der ersten Stunde, dem Community Manager und dem Mann, der es schafft, nur 2 Stunden in der Nacht zu schlafen und trotzdem topfit zu sein.
Und natürlich Roman Senner, der garantiert schon etlichen Leuten bekannt ist als Autor des O'Reilly-Buchs zu Magento, als einer, der mit viel Elan versucht, hier was gemeinsam mit mir für die Community zu machen. Das führt mich auch gleich zu unserem ersten Punkt. Warum das Ganze überhaupt? Also was soll dieser Podcast hier? Warum kommen wir jetzt damit? Warum nicht früher? Warum nicht früher ist ganz einfach. Wir mussten erstmal die Idee entwickeln. Aber warum machen wir es jetzt? Ganz einfach, weil in der Community das noch fehlt. Wir haben alles. Wir haben eine riesen Community mit Forum. Wir haben Blog etc. Wir haben eine riesige Blogosphäre außenrum. Wir haben mittlerweile sogar ein super funktionierendes Event. Aber wir haben noch keinen Podcast. Und wir haben uns gedacht, es ist doch nichts schöner, als wenn wir Themen, die von euch kommen, euch präsentieren, schön aufbereitet, sauber strukturiert, mit ein bisschen Hintergrundinfos und vor allen Dingen mit dem Vorteil, ihr müsst das ganze Zeug nicht lesen, sondern ihr schnallt euch das auf die Ohren, geht los, joggen, auf dem Weg zur Arbeit oder einfach daheim vorm Rechner und könnt euch anhören, was wir für euch zusammengetragen haben.
Denjenigen, die trotzdem gerne was lesen, denen ist natürlich auch geholfen. Wir haben auch einen Blog aufgesetzt unter magentopodcast.de. Findet ihr das Blog zum Podcast. Hier werden wir die aktuellen News und die Links vor allen Dingen, die wir in der Sendung erwähnen, einfach mal auflisten, damit ihr auch schnell das findet, worüber wir reden. Diese Sendung ist auch von uns für euch und wir sind darauf angewiesen, dass ihr unser Feedback oder euer Feedback einbringt und wir haben dazu einen User Voice Account angelegt. User Voice ist eine Plattform, wo man Ideen einbringen kann, die man auch dann voten, hoch und runter voten kann, so dass wir letztlich ein Bild davon bekommen, was euch am meisten interessiert und das entsprechend auch in die Sendung reinnehmen können. Die Adresse ist magentopodcast.uservoice.com, ist auch auf dem Blog verlinkt. Ihr könnt auch ganz normal, ganz konservativ und ganz standardmäßig uns eine E-Mail schreiben. Sind wir auch natürlich erreichbar unter info@magentopodcast.de. Und last but not least haben wir auch einen Twitter-Account eingerichtet. Den findet ihr unter Magento Podcast.
Also dreht sich im Prinzip alles um Magento Podcast. Das kann man sich super merken. Was man sich vielleicht auch merken sollte, ist, unser Podcast ist nicht einfach so stur reingequatscht, sondern wir haben uns ein bisschen gedacht, wie kann man die Sachen, die wir euch erzählen wollen, auch ein bisschen strukturieren. Das heißt, unsere Podcasts werden immer einem gewissen Schema folgen. Am Anfang präsentieren wir euch ein bisschen News, was ist in der Vergangenheit passiert, was ihr vielleicht noch nicht mitbekommen habt und wovon wissen wir vielleicht schon, was ihr noch nicht wisst für die Zukunft. Es wird auch immer einen kleinen, nennen wir es mal, Tutorial-Bereich geben, sowohl für Anwender als auch für Entwickler und Designer, sodass wir hier im Prinzip alle ein bisschen abdecken können. Und ab und zu wird es natürlich auch, und darauf sind wir ganz besonders schon heiß, Interviewpartner geben, mit denen wir spannende Themen behandeln können. Vielleicht auch Input von euch, was interessiert euch, wen können wir interviewen, zu welchem Thema. Ab und zu, und das ist sehr lustig, weil die erste Folge ist noch gar nicht raus, da haben wir bei User Voice bereits schon die ersten Eingaben. Und zwar wünscht ihr euch Reviews zu Modulen. Hatten wir auch vor, trifft sich also wunderbar. Das heißt, in unregelmäßigen Abständen werden wir euch Module und Extensions vorstellen. Kritisch beleuchten, machen die überhaupt Sinn, tatsächlich für die Geld auszugeben oder nicht. Und da muss man einfach schauen und bevor ihr euch jetzt da quasi reinstürzt, machen wir das für euch, geben euch dann wertvolle Tipps. Und ich denke, jetzt muss ich mal gerade gucken, da fehlt auch noch was. Die Side-Klinik, genau. Und zwar haben wir uns gedacht, vielleicht ist es auch mal ganz sinnvoll, bereits laufende Magento-Installationen einfach mal unter die Lupe zu nehmen, zu gucken, wie machen die das? Was machen die dort? Gibt es dort vielleicht Probleme? Kann man die diskutieren? Kann man schauen? Oder hatten die Probleme und haben die auf eine sehr kreative Art und Weise gelöst? Das heißt, wir gehen quasi durch die Landschaft der Magento-Installation und nehmen einfach so ein bisschen mit, was dort bisher passiert ist und wie man das für die eigenen Zwecke nutzen kann. Und jetzt wünschen wir euch heute viel Spaß.
Genau, dem ist nichts mehr hinzuzufügen für diesen Teil. Kommen wir mal zum ersten Teil, den News. Und da geht's zuallererst um die Möglichkeit, dass mittlerweile die Community Core Contributions machen kann. Das heißt, jeder kann, wenn er sich dazu bemüßigt fühlt, Patches schicken, die dann eventuell und vielleicht in den Magento Core aufgenommen werden. Aber Rico weiß da Näheres.
Ja, also wie ihr sicherlich mitbekommen habt, es gibt das sogenannte CAB, das ist das Community Advisory Board. Da treffen sich einmal im Monat, ab und zu auch häufiger, wichtige Person der Community, zum einen die Community Manager, das ist quasi im internationalen Bereich Kobi Oss, der direkt von Varian abgestellt worden ist, sowie die jetzt einzelnen, wie zum Beispiel meine Person für Deutschland, Guido Jansen für die Niederlande etc. Mit dabei sind allerdings auch Programmierer aus der Community, die jetzt gar keine tragende Funktion haben, aber die sehr, sehr viele wichtige Ideen haben und bereits sehr viel Ahnung vom Code selber haben. Hier in Deutschland zum Beispiel, den dürfte mittlerweile auch fast jeder kennen, der mit Magento schon mal zu tun hatte, Vinay Kopp, der ja auch Papst. Liebevoll der Extension Papst genannt wird, richtig. Ja, Ziel des CIB ist es eigentlich, die Informationen aus der breiten Community von den ganzen Menschen zu kanalisieren, aufzuarbeiten und in einem kleinen Team zu diskutieren, um dort Weiterentwicklungen in irgendeiner Art und Weise zu formulieren. Sprich, ein Punkt war, viele, viele Programmierer haben gesagt, wir haben schon festgestellt, da gibt's einzelne Schwachstellen in Magento, wir haben die behoben, wie können wir denn jetzt den Code zurückgeben, dass das auch tatsächlich in den Core einfließt? Und das Problem war bisher einfach, eine E-Mail schreiben ist schwierig, wer liest die, wer kann das Ganze reviewen etc. Und so hat sich die CIB entschlossen, ein sogenanntes Magento Contributor Agreement zu verfassen. Das ist eine Art kleiner Vertrag. Wenn man also Code, den man selber geschrieben hat, in Magento in den Core integriert haben möchte, dann kann man diesen unter diesem Agreement dorthin schicken. Man nimmt dann quasi an einer Art Entwicklerrunde teil und es wird quasi von offizieller Seite geprüft, ob der Code so in Ordnung ist, ob er direkt übernommen werden kann, ob vielleicht noch Änderungen vorzunehmen sind. Der Vorteil dieses Agreements ist letztlich eigentlich der, dass man das Ganze etwas strukturiert, dass es nicht durcheinander geht und dass ganz klar ist, was am Ende mit den einzelnen Code-Schnips dann auch passieren darf, damit also auch jeder weiß, wo kommt mein Code hin, welche Rechte habe ich noch dran, welche Rechte haben andere dran. Wichtig also für alle Programmierer, die hier sagen, ich möchte mich gerne an Magento beteiligen und mein Wissen damit einfließen lassen, Magento Contributor Agreement, einfach mal danach suchen, im englischen Blog wurde es bereits erwähnt, wir werden es aber auch auf jeden Fall in unsere Linkliste hier zu unserem Podcast mit dazustellen.
Gibt dazu auch eine Google-Gruppe, die wurde extra dazu angelegt, um das Ganze mal ein bisschen zu kanalisieren. Da tummeln sich auch schon einige Entwickler, die entsprechende Extensions und Patches da diskutieren.
So, was als nächstes auch noch ansteht, man kriegt es ja ab und zu mit, ist die Version 1.4. Steht auch halb in den Startlöchern. Halb deswegen, wir sind erst momentan bei Alpha 3. Klingt für viele jetzt, dritte Alpha, das ist eigentlich ganz gut. Allerdings wird es wohl so sein, wenn man das mal realistisch betrachtet, in diesem Jahr ist mit der Version 1.4 wahrscheinlich nicht zu rechnen. Man muss davon ausgehen, dass eine Beta-Version mindestens ein oder zwei Monate noch im Feldeinsatz getestet wird, bevor dann tatsächlich auch was passiert. Von daher kann man auf jeden Fall gespannt zuschauen, sich die Version schon mal runterladen, auch ein bisschen gucken. Den Entwicklern von Modulen rate ich allerdings, erst mit der Beta wirklich anzufangen, die Module anzupassen, weil es kann sich bis dahin noch relativ viel ändern. Die Alpha ist einfach nur ein grober Ausblick, dass man sieht, okay, in welche Richtung soll es gehen, was sind die Möglichkeiten, die in der 1.4 vielleicht stecken. Aber wie es immer mit gesagt wird, es kann durchaus sein, dass viele Funktionen, die in der 1.4 jetzt vorhanden sind, vielleicht in dem Stable Release am Ende wieder rausfliegen.
Die 1.4er, die haben wir uns auch schon mal angeschaut und es gibt eigentlich zwei Dinge, die spannend sind und die man eigentlich schon mal ausprobieren kann und so ein bisschen im Hinterkopf behalten kann. Das sind zum einen diese sogenannten Magento Widgets und die Tatsache, dass mittlerweile es einen VisiVec Editor, diesen TinyMCE gibt für das CMS und für die statischen Blöcke. Mal ganz kurz etwas gesagt zu diesen Magento Widgets. Das sind eigentlich Extensions, die auch ganz genau wie andere Extensions installiert werden, auch vom Aufbau, von der Programmierung ähnlich anderen Extensions sind. Die übernehmen vor allen Dingen Aufgaben im Frontend- und Blockbereich. Das heißt, mal so als Beispiel, es lassen sich hier ganz einfach so kleine Widgets auf Seiten bringen, um die 5 am meisten verkauften Produkte anzuzeigen. Ohne dass man es jetzt irgendwie programmieren müsste, ohne dass da irgendwie ein Stück Code erstellt werden müsste, sondern dass jedes Widget kommt auch mit so einem eigenen Interface. Das heißt, man legt ein Widget an, fügt es an die entsprechende Stelle ein, kann noch bestimmen, wie das Widget aufgebaut werden soll und dann drückt man es einfach rein, speichert es ab und dann wird es angezeigt. Also eine sehr elegante Sache für alle diejenigen, die vielleicht nicht so ganz firm in Programmierung sind, die auch nicht ganz genau wissen, wie HTML beispielsweise funktioniert, wie man es formatiert. Eine ganz feine Sache. Naja, und gleiches gilt natürlich für diesen VisiVec-Editor, haben bestimmt viele drauf gewartet. Bisher war es ja so, dass man wenn man halt Content erstellen wollte, das in einem externen Editor tun musste, dann wurde der Code halt rüberkopiert. Man muss ja mittlerweile nicht. Kann man ein- und ausschalten. Für die Puristen unter euch, die das nicht mögen, können natürlich auch weiterhin ihren HTML-Code direkt da einpflegen. Aber es gibt auch Leute, die es nicht so gut können. Deswegen ist da auch dieser WYSIWYG-Editor hinzugekommen.
Gut. Wird also eine sehr spannende Sache, die man auf jeden Fall jetzt schon im Auge behalten sollte. Roman, du selber hattest ja dazu auch schon einen kleinen Screencast gemacht.
Genau.
Die aufmerksamen Leser unseres deutschen Blogs haben ihn hoffentlich auch schon gelesen und beziehungsweise gehört, gesehen. Auf jeden Fall einen Blick auf magentocommerce.com. Oben rechts zu Deutsch wechseln, dann habt ihr den deutschen Blog offen und dort könnt ihr euch das Video auch anschauen.
Werden wir auch nochmal verlinken, ist ja ganz klar. Das ist sozusagen die Hausaufgabe für nächstes Mal.
Richtig. Ja, letzte News, die wir jetzt noch haben in unserer ersten Sendung ist, bald ist November. November ist an sich immer eine schöne Jahreszeit, weil es geht langsam auf den Winter zu. Viele Menschen mögen das. Aber es ist auch noch aus einem ganz anderen Grund spannend, denn im November gibt es bereits zum, ich hasse Winter, wollte ich nur kurz nochmal einfließen lassen. Also es ist ganz, ganz fürchterlich. Ich bin eher so gemäßigte Breiten. Also Sommer und Winter geht gar nicht. Auf jeden Fall, es ist noch was anderes sehr spannend und zwar bereits zum zweiten Mal dieses Jahr und darauf sind wir eigentlich sehr, sehr stolz und vor allen Dingen, dass es auch wirklich so gut klappt, ist Meet Magento, das große Community-Event, steht wieder an am 2.11. Jetzt möchte ich natürlich keine Euphorie schüren, weil das Problem ist, alle Karten sind bereits ausverkauft. Seit 2 Wochen ist im Prinzip die letzte Karte so gut wie weg. Es gibt für diejenigen, die sagen, ich muss da unbedingt noch hin, die Möglichkeit, die letzten 3 noch übrigen Karten bei eBay zu ersteigern. Thomas Fleck, der das mit mir zusammen von Net Research veranstaltet, hat gesagt, also komm, dann gehen wir noch 2, 3 Karten raus, die machen wir dann zu eBay und da sind auch schon die ersten verkauft. Also haltet euch ran. Was ist geboten? Wir werden uns in Frankfurt treffen diesmal. Unsere Location ist die IHK, die zusammen mit der Börse in einem schönen großen Haus mitten in der Stadt sitzt. Interessante Location deswegen, weil jeder, der dieses Gebäude betritt, kann erstmal ein bisschen Börsenluft schnuppern, weil man kann direkt auf die Börse schauen. Also ich habe es selber vor kurzem erst zum ersten Mal gesehen und ich muss sagen, ich war wirklich sprachlos, weil wenn man mal was aus dem Fernsehen kennt und man steht dann plötzlich davor, es ist doch immer sehr beeindruckend. Was ist geboten? Wir haben diesmal ein bisschen anderes Programm als beim ersten Mal. Es wird diesmal vormittags ausschließlich einen Vortrag gleichzeitig geben. Liegt auch ein bisschen an der Location. Wenn man dort ist, wird man das sehen. Wir haben also einen großen Saal vormittags für die Meet Magento. Die Vorträge sind, denke ich, sehr spannend. Das Programm steht bereits fest. Man kann sich das auch entsprechend auf meet-magento.de, werden wir auch verlinken, nochmal durchlesen. Wie immer ist auch für ordentlich Mittagessen gesorgt. Das war ja beim letzten Mal schon positiv aufgefallen. Mir leider nicht. Ich hatte wenig Chancen, noch was zu essen. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall auch sehr gut. Und wenn ihr dann gut gestärkt seid, gibt es am Nachmittag etwas anderes als das, was wir bisher hatten. Wir haben also am Nachmittag keine parallelen Vorträge, sondern es wird unten in unserem großen Hauptsaal weiterhin Vorträge geben, ganz klassisch, ihr könnt sitzen, die anderen reden. Es wird aber auch zusätzlich in einem anderen Saal die Möglichkeit geben, sich in kleinen Gruppen zu sogenannten World Cafés zusammenzusetzen und Probleme zu diskutieren. Es wird auch an jedem Tisch immer einen Moderator geben, der das Thema ein bisschen führt, gezielt Fragen einwirft, ein bisschen die Gespräche lenkt, dass man auch schaut, dass das Ganze zu einem Konsens führt. Ist in erster Linie dazu gedacht, wir möchten, dass ihr euch kennenlernt. Eine Community funktioniert deswegen, weil die Leute miteinander interagieren und das funktioniert nur, wenn die Leute sich auch kennen. Das ist ein ganz großer Gedanke und wir sind schließlich auch ein Community-Event und deswegen hoffen wir, dass wir mit diesem neuen Impuls vielleicht auch neue Bekanntschaften auslösen können. Und vor allen Dingen hat es auch den Vorteil, man kann in einer kleinen Gruppe viel interaktiver und viel dynamischer Probleme diskutieren. Es wird also auch eine Gruppe geben, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, die von Vinay Kopp geleitet wird. Hat man also den Vorteil, quasi mal mit dem Extension-Papst direkt persönlich sprechen zu können. Und ich denke, da mal persönlich Probleme oder Lösungsansätze zu diskutieren und da gemeinsam vielleicht neue Ideen zu entwickeln, kann also sehr spannend sein. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, möchte mich auch an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Sponsoren bedanken. Also es war überwältigend, bereits 6 Monate, bevor die Veranstaltung eigentlich stattfindet, hatten wir schon alle Sponsoren im Boot, die diese Veranstaltung möglich machen. Also von daher jetzt kurz in meiner Person als Veranstalter auch ein Dankeschön.
Ja, und noch kurz nachgeschoben zum Thema Workshops und World Cafés, da bin ich dann auch dabei. und werde über Schnittstellen reden. Ich werde versuchen darzustellen, wie man Magento an andere Systeme anbinden kann, was es für Möglichkeiten gibt, was es möglicherweise für existierende Produkte gibt, was man tun kann, wenn man eine ganz eigengestrickte Lösung haben möchte. Dann werde ich also versuchen, da zu sein und da ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen.
So, dann hätten wir unseren Newsblock tatsächlich schon hinter uns. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Man muss ja auch immer ein bisschen auf die Zeit achten. Das ist ja unser Ziel. Wir wollen euch nicht allzu lange langweilen. Deswegen springen wir jetzt auch gleich weiter zu unserem Blog für Anwender.
Genau. Wir haben also mal versucht, ein paar Fragen zusammenzustellen, die sich den meisten stellen, wenn sie gerade mit Magento anfangen. Und eine der ersten Fragen ist natürlich, wenn es ein Problem gibt, wo gibt es die Lösung? Wo finde ich diese Informationen? Beispielsweise auf der Magento-Seite. Ja, und wie wir alle aus leidvoller eigener Erfahrung wissen, ist die Suche auf der Magento-Seite nicht wirklich die beste und nicht wirklich exzellent, macht keinen Spaß. Es ist teilweise so, dass die Suche über die Google-Suche abgewickelt wird, führt auch nicht immer zu den Ergebnissen, die man sich gerade wünscht.
Generell ist es immer so, wenn man ein konkretes Problem hat, sollte man auch möglichst konkrete Fragen reinwerfen, weil generell kann man davon ausgehen, dass andere Menschen ähnliche beziehungsweise fast sogar gleiche Probleme haben. Ich habe jetzt auch vor kurzem erst aus persönlicher Erfahrung ein Shopsystem auch wieder aufgesetzt. Da bin ich auch an gewisse Probleme gestoßen. Und wenn man versucht, die Probleme, die man hat, tatsächlich sauber zu formulieren, wird man relativ schnell fündig, da andere Leute gleiche Fragen gestellt haben. Und zum Glück sind die Suchmaschinen mittlerweile so intelligent, dass sie das also relativ gut raussuchen können. Und in den meisten Fällen findet man dort, wenn man nicht die Lösung findet, zumindest einen Ansatz, wonach man suchen kann. Was auch oft hilft, ist, wenn ihr Code schreiben möchtet und ihr wisst nur eine grobe Richtung, wie der Code lauten könnte, vielleicht einzelne Schnipsel davon, schmeißt auch die ruhig einfach mal in den Suchschlitz und schaut, was dabei rauskommt. Recherche ist ein bisschen aufwendig, das ist zwangsläufig so. Also jeder, der in seinem Leben schon mal irgendwas recherchiert hat, Roman, du wirst das vielleicht noch eher wissen als unsere Zuhörer sonst.
Ja,
in der Tat. Es ist halt einfach mit ein bisschen Zeitaufwand verbunden und man muss sich viele Quellen durchlesen, aber man kommt am Ende auf jeden Fall zu einem sehr guten Ergebnis, habe ich auch wieder festgestellt. Ich würde jetzt gerade mal vorgreifen, also eine sehr, sehr gute Ressource dafür ist zum Beispiel Snippy. Snippy ist gerade, wenn man jetzt einzelne Codeschnipsel sucht, eigentlich unverzichtbar. Wird gemacht von Branko, der auch activecodeline.com betreibt. Und was er dort letzten Endes macht, ist, wenn er kleinere Code-Schnipsel für seine Projekte entwickelt hat, wirft er die dort einfach rein mit einer kurzen Beschreibung, mehr nicht. Keine ausführliche große Erklärung, weil die Code-Schnipsel sind meistens so kurz, dass man sie also relativ gut selber verstehen kann. Und man findet dort eigentlich für sehr, sehr viele Probleme schon relativ solide und gute Lösungen.
Und das ist eigentlich auch der Idealfall. Also wenn man schon was gefunden hat, also entweder man findet was oder man kommt selbst drauf oder man experimentiert und findet dann irgendwie heurika die Lösung, das nicht für sich zu behalten, sondern es eben entsprechend weiterzugeben. Also letztlich läuft ja auch, sollte es so sein, dass die Community so funktioniert, das ist ein Geben und Nehmen. Und in dem Fall bei snippy.net ist es tatsächlich so, dass Branko halt lobenswerterweise diese ganzen Sachen zur Verfügung stellt und ja, die helfen einem dann auch schon sehr gut weiter. Es gibt noch ein paar andere Blogs, die man vielleicht erwähnen könnte, die werden wir auch hier verlinken. Eine gute Übersicht ist zu finden bei Velite. Da werden ungefähr 10 oder ein paar mehr aufgelistet, wo man sich mal Inspiration holen kann, die es auch wert sind, mal durchzulesen, durchgelesen zu werden, die man in seinen RSS-Reader mal, die man mal abonnieren kann, um halt zu sehen, was da geschrieben wird. Und last but not least, an dieser Stelle nochmal das Rackspeed-Forum zu empfehlen. Dort gibt es halt auch, sagen wir mal, natürlich nicht so viele User wie im Magento-Forum selbst, aber ist ein kleines, aber feines Forum mit einer schönen FAQ. Findet man auch öfter mal gute Lösungen, kann man auch nur empfehlen.
Gut, dann kommen wir zu einem, ja, ich möchte sagen, fast noch spannenderen Punkt, nämlich bevor ich an die Probleme stoße, die ich mit Magento vielleicht haben kann, Frage, wie komme ich denn überhaupt dazu? Also wie fange ich mit Magento überhaupt an, wenn ich jetzt noch gar keine Ahnung habe? Generell bietet sich's auf jeden Fall an, wenn man selber schon so eine Art kleinen Einkaufszettel hat, was man so für Wünsche an ein Shopsystem hat, schaut euch die Demo an. Es gibt sowohl vom Front- als auch vom Backend Demo-Versionen, die auf magentocommerce.com anzuschauen sind. Im Prinzip sind dort Demo-Daten installiert, die man sich später auch für den eigenen Shop runterladen kann. Und die enthalten eigentlich fast alle Fälle, die man so abdecken kann von Produktvarianten. Das heißt, konfigurierbare Produkte, gebündelte Produkte, ganz einfache Produkte. Gerne wird ja oft danach gefragt, ich würde gerne T-Shirts verkaufen. Also auch solche Fälle sind dort abgedeckt, kann man sich dort sehr gut anschauen. Und dann kriegt man schon ein kleines Gefühl dafür, was kann dieses System eigentlich für mich leisten.
Genau, das ist halt vor allen Dingen genau dann wichtig, wenn man wirklich ein eigenes Geschäft hat, sich mit dem Gedanken trägt, Magento zu verwenden, oder wenn man halt bereits einen Shop hat, einen Online-Shop und umziehen möchte, dann sieht man da schon sehr gut, welche Funktionen integriert sind und welche man vielleicht dann für sich nutzen kann.
Generell auch, muss ich sagen, für Entwickler beziehungsweise für Anbieter oder kleinere Agenturen ist es ganz sinnvoll. Oft ist es so, der Kunde kommt und sagt, das und das und das hätte ich gerne. Man selber kann jetzt zwangsläufig nicht immer alle Shop-Systeme im Überblick behalten. Da ist es dann immer ganz hilfreich, wenn man irgendwo eine Demo findet und sich das anschauen kann und dann schauen kann, okay, passt das auf die Anforderungen, die mein Kunde mir gestellt hat? Macht es überhaupt Sinn, ihm das System vorzuschlagen? Später jetzt in unserem Podcast werden wir auch nochmal drauf kommen, worauf man dann achten muss, gerade wenn man jetzt mit Magento vielleicht noch keine Erfahrung hat. Das System lässt sich etwas, ich möchte sagen, flexibler verwalten als andere Systeme, die man vielleicht kennt. Da kommen wir aber später noch dazu.
Das war ein Euphemismus, muss auch mal erlaubt sein. Ja, die allermeisten werden dann, wenn sie dann total begeistert von der Demo sind, dazu übergehen wollen, das mal selbst zu testen. Und die allermeisten werden das auf ihrem eigenen lokalen System probieren. Und die allermeisten von den Leuten werden sicherlich irgendwie sowas haben wie XAMPP oder eine lokale Apache PHP MySQL-Umgebung. Und damit man sozusagen nicht sofort am Anfang die Laune verliert, sollten einige Sachen beachtet werden und sollte man einige Sachen konfigurieren. Und der Rico hat eine schöne Liste jetzt von Dingen, die man in der PHP INI und in der MySQL oder MyConf einstellen sollte, um zu gewährleisten, dass Magento halt auch von Anfang an richtig rund läuft.
Genau, jetzt werde ich aber nicht den Fehler machen, euch das hier vorzulesen, weil das würde fürchterlich langweilig werden.
Naja, stimmt,
wir werden das auf jeden Fall kurz mit in den Blog reinschreiben, aber generell kann man sagen, Magento ist ein sehr, sehr flexibles System, das komplett anders funktioniert als Shop-Systeme, die man so bisher im Open-Source-Segment gesehen hat. Das ist immer so, dass Flexibilität mit Komplexität einhergeht und Komplexität bedeutet auch Performance-Hunger. Man hört ja oft, ja, hier, ich habe da so ein kleines Hosting und kann ich das da überhaupt betreiben und ich weiß nicht, und alle sagen, das ist so langsam. Prinzipiell muss man schon sagen, dass Magento anspruchsvoll ist, hat aber eben auch seine Gründe. Deswegen muss man, wenn man eine lokale Testinstallation hat, auch dafür sorgen, dass genügend Ressourcen von der Maschine dem Server, sowohl SQL als auch Apache, zur Verfügung stehen. Das heißt, in erster Linie geht es dabei um Arbeitsspeicher, Arbeitsspeicher, Arbeitsspeicher. Man wird relativ schnell merken, je mehr Speicher ich eine SQL-Datenbank zubillige, also Arbeitsspeicher, nicht Festplattenplatz, umso schneller läuft das Teil tatsächlich auch, weil der Server muss nicht zwangsläufig immer alles auf die Platte schreiben, wieder von der Platte lesen, sondern kann in den deutlich schnelleren Arbeitsspeicher rein und wieder raus. Und das macht sich natürlich in der Performance brutal bemerkbar. Deswegen auch, Roman, dein Tipp mit den Sessions.
Ach so, die Sessions, genau. Wenn man Magento installiert, ist bei einem der letzten Installationsschritte wird gefragt, ob die Sessions auf die Platte geschrieben werden sollen, also ins Filesystem oder in die Datenbank. Und das ist auf jeden Fall die Datenbank zu bevorzugen. Klar, die liegt im RAM und in dem Fall ist es halt bedeutend schneller, als dass die Sessions jedes Mal auf die Platte geschrieben werden. Das heißt, da ganz wichtig, dass man das entsprechend in die DB schreibt.
Was noch zu XAMPP dazu zu sagen wäre, die aktuellste Version von XAMPP enthält bereits PHP 5.3. Das kann zu Problemen führen. Ich selber habe das vor kurzem erst getestet. Es empfiehlt sich also daher, eine etwas ältere Version zu nehmen, in der noch eine 5.2x von PHP drin ist. Dann funktioniert das auch ohne Probleme. Deswegen also nicht gleich den neuesten Schrei mitmachen, sondern lieber auf alteingesessene, konservative Software zurückgreifen. Dann ist das im Prinzip auch kein Problem.
Ja, also wo wir gerade bei der Installation sind. Junger Mann, Sie dürfen weiterreden, ja.
Richtig.
Genau. Gut, dass wir auch eine visuelle Verbindung haben. Sehr schön. Also, was auch noch bei der Installation wichtig ist, dass man zunächst mal den URL-Check ausschaltet, ganz klar. Weil die URL, die gibt's ja so nicht bei einem lokalen System. Ne? Also Und
vielleicht sollte man ganz kurz erklären, was das eigentlich bedeutet, damit auch klar ist, warum man das ausschalten soll. Und zwar ist damit gemeint, wenn ich jetzt Magento auf einem Internetserver installiere, der also tatsächlich übers Netz auch mit einer dedizierten Adresse zu erreichen ist, also www.meinedomain.de zum Beispiel, und man trägt diese Adresse beim Installationsprozess mit ein, bietet der Installationsassistent die Möglichkeit, dass er quasi prüft, ob diese Domain von außen auch tatsächlich so erreichbar ist. Ist natürlich schwierig, wenn ich das jetzt lokal mache und ich gebe da halt irgendeine Fake-Domain ein, die ich jetzt vielleicht bei mir lokal eingetragen habe, dann versucht dieser Server, dieser Installationsassistent von außen auf diese Domain zuzugreifen. Das funktioniert nicht und damit bricht an dieser Stelle dann ein Fehler aus und macht natürlich dann keinen Spaß. Die Installation lässt sich dann einfach nicht fortsetzen. Deswegen URL-Check, wenn man das jetzt lokal installiert, auf jeden Fall ausmachen. In den meisten Fällen, wenn man mit noch nicht umgezogenen Domains live arbeitet, ist das wahrscheinlich genau das gleiche Problem. Von daher auch das Ding einfach ausschalten.
Und wo wir schon gerade bei Domains oder bei URLs sind, ganz wichtig zu sagen, da hat sich vielleicht der ein oder andere Firefox-User schon mal die Zähne dran ausgebissen. Es kann halt vorkommen, dass wenn man bei der Installation anstelle von 127.0.0.1 Localhost verwendet, dass es dann ein Cookie-Issue gibt mit Firefox und so, dass man sich mit Firefox eigentlich nicht mehr in den Admin-Bereich einloggen kann. Das ist bei Safari zum Beispiel kein Problem. Firefox macht da ein bisschen Mucken und empfehlenswert wäre wirklich bei der Installation auf einer lokalen Umgebung eben die IP-Adresse zu verwenden, die lokale und nicht Localhost.
Wenn das System dann fertig installiert ist, ist noch ein was ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt selber gar nicht im Kopf, ob das standardmäßig so ist oder nicht nach einer Installation. Cache ausschalten.
Ja, der ist
und,
an. Das ist wirklich ja, an.
Okay,
ja.
Also dann muss man definitiv, empfiehlt sich das, den auszuschalten, weil das kann einen auch schlaflose Stunden kosten. Auf jeden Fall unter Systemkonfiguration gibt's ein Schritt zu viel, System-Cache-Verwaltung, entschuldigt bitte. Also System-Cache-Verwaltung gibt's viele Buttons. Dort auf jeden Fall alles ausschalten. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten ist es so, dass Magento eigentlich alles cached, was im System in irgendeiner Art und Weise an Informationen oder Daten oder Code irgendwie ausgelesen und ausgegeben wird. Kann zum Beispiel dazu führen, man ändert irgendwas auf einer CMS-Seite, refresht dann das Frontend und sieht einfach nichts und denkt sich so, es kann ja nicht sein, ich habe es doch editiert, warum kommt da nichts? Also deswegen immer beim Entwickeln generell auch, egal was man mit Magento in der Entwicklungsphase macht, immer die Caches ausschalten und regelmäßig die Indizes aktualisieren.
Ganz wichtig, sonst endet man dann so, dass man auf Knien in seinem Büro gen Himmel schreit, lieber Gott, warum habe ich keine Frittenbude? Weil man das irgendwie nicht hinbekommt, ja. Gut, der nächste Punkt, ich glaube, damit sind wir dann, glaube ich, auch damit mit dem letzten durch, passiert auch idealerweise nie, aber es kann passieren, und zwar ist es dann, wenn irgendwelche Fehlermeldungen angezeigt werden. Wie geht man damit um?
Also, was man auf jeden Fall machen sollte, ist die Fehlermeldung lesen. Bitte, bitte, immer ganz wichtig, lest die Fehlermeldung. Es ist Englisch und es sieht auf den ersten Schlag sehr verwirrend aus, weil da kommen am Ende, wenn man Pech hat, 50 Zeilen raus. Was man aber wissen muss ist, der Fehler steht meistens ganz oben in der ersten Zeile und meistens auch so, dass man ihn als Normalsterblicher versteht. Da steht dann zum Beispiel drin, File not found und danach steht ein Dateiname. Gibt jetzt dem geübten User zumindest schon mal zu verstehen, irgendwo muss wohl was fehlen. Oder Permission denied, das heißt, er konnte auf irgendeine Datei nicht zugreifen, schreibend, lesen, wie auch immer. Das sind so die ersten Anhaltspunkte, also auf jeden Fall bitte unbedingt lesen. Es gibt voll auf den Fall, dass Leute einfach sagen, oh Gott, ein Fehler, copy and paste, ab ins Forum und das war's. Mit ein bisschen einfach mal hingucken, wäre das Problem vielleicht schneller gelöst. Bevor man dann den Weg ins Forum macht, empfiehlt sich immer auch, erstmal eine Suche durchführen. Ich habe vorhin schon erzählt, kurz, Recherche ist wichtig. Am einfachsten ist es, den prägnanten Teil, also nicht da steht, wo Fehler Doppelpunkt, sondern am besten da, wo der tatsächliche Fehler auch steht, das nehmen, bei Google einfach mal reinschmeißen, ganz wichtig, außenrum Anführungszeichen setzen, damit Google wirklich nur nach dieser einen Zeichenfolge sucht. Und ich möchte wetten, ich weiß nicht, Roman, wie deine Erfahrungswerte sind, aber in 99,9% der Fälle kommt da tatsächlich auch was bei raus, wenn ich jetzt nicht gerade meinen eigenen Dateinamen in irgendeiner Art und Weise damit drinstehen habe. Da muss man immer aufpassen, wenn man das auf dem eigenen Server betreibt oder jetzt bei sich in der lokalen Umgebung. Wenn jetzt Pfadnamen angegeben werden, steht immer der lokale Pfad mit drin. Da steht dann vielleicht meine Datei sowieso, in meinem Fall vielleicht noch Rico mit dabei. Wenn ich das bei Google reinschmeiße, kommt natürlich kein Ergebnis, das ist klar. Um solche Sachen muss man dann die Suche Fragen natürlich auch bereinigen.
Ganz genau. Es gibt auch viele Fehler, die dadurch entstehen, dass man beispielsweise den Cache auch in seinem Browser nicht aktiviert, deaktiviert hat. Nicht? Also das heißt, wie in, eben in dem Fall schon beschrieben, im Firefox auch beliebt, ne? Man hat diesen Cache aktiviert und sieht nicht die aktuelle Version dessen, was man eigentlich sehen sollte. Man sieht vielleicht eine Fehlermeldung, die eigentlich gar nicht mehr da ist, weil man sie schon behoben hat. Man refresht, sieht immer noch die Fehlermeldung. Also auch ganz wichtig darauf zu achten, dass man den Browser-Cache entsprechend da für die Entwicklungszeit zumindest deaktiviert hat.
Da wäre ein ganz gutes Hilfsmittel die Web-Developer-Toolbar. Das ist ein kostenloses Add-on für Firefox. Wenn man die sich installiert, hat man dann unterhalb von seiner Adresszeile eine zusätzliche Zeile mit vielen, vielen Icons. Das allererste davon heißt deaktivieren und da gibt's dann auch gleich den Punkt Cache deaktivieren. Also wenn man irgendwie in irgendeiner Form entwickelt, sei es jetzt HTML, Inhalt oder Code, dann auf jeden Fall Cache aus überall, weil ansonsten macht's Entwickeln einfach keinen Spaß. Was jetzt vielleicht noch spannend zu wissen ist, es gibt manchmal Fehler, die sieht man nie sofort. Liegt daran, Magento ist extrem hochentwickelt, verwendet eine Technik, die sich Ajax nennt. Viele von euch kennen das vielleicht. Das heißt, es werden im Hintergrund über JavaScript Informationen gesendet und wieder abgefragt. Das sind Sachen, die sieht man nicht auf dem Bildschirm direkt. Die kann man sich aber sichtbar machen. Da empfiehlt sich, kennen vielleicht auch schon etliche von euch Firebug. Firebug ist eine sehr, sehr mächtige, wie soll man denn sagen? Es ist eigentlich ein Hilfsmittel zur Entwicklung von HTML. Kann man sagen, oder?
Ja, so eine Debugging-Suite, wenn man so will, nicht wahr? Wo man halt in Echtzeit auch am CSS Änderungen vornehmen kann und sieht sofort in seinem Browser, was dann passiert. Also ohne wirklich am Originalfile arbeiten zu müssen, kann man da in Firebug arbeiten. Man kann bestimmte Elemente untersuchen, farbig anzeigen lassen. Man sieht letztlich genau, in welchem, also der HTML-Code wird analysiert, der CSS-Code wird analysiert. Man sieht halt auch genau, wo was passiert, wo welche Klassen geladen werden. Also eigentlich unverzichtbar.
Weil ich jetzt gerade eben sagte, Ajax, was ja eben mit JavaScript funktioniert, Firebug zeigt einem auch JavaScript-Fehlermeldungen an und was es auch kann, und das ist gerade bei Ajax sehr wichtig, den Netzwerk-Traffic. Das heißt, es wird angezeigt, wenn Dateien oder externe Requests aufgerufen werden. Ich sehe dann also in einer Liste, hier wird eine Datei, also auf dem Server aufgerufen mit bestimmten Parametern. Sehe ich jetzt vielleicht gar nicht auf dem Bildschirm. Und dann kann es sein, dass in dieser Datei der Fehler entsteht. Und den kann man sich dann im Firebug anschauen. Und das ist ganz wichtig, weil ich sehe ihn nicht auf dem Bildschirm, aber ich kann ihn im Firebug anschauen und sehe dann vielleicht, wo mein Problem liegt. Gerne ist das Problem zum Beispiel beim Checkout-Prozess, das ist ja dieser One-Page-Checkout, da funktioniert ja alles im Prinzip über diese Technologie. Und gerne ist zum Beispiel ein Problem, dass man sich ein Versandmodul oder ein Bezahlmodul installiert und das ist vielleicht noch Beta und in der Konstellation, wie man sich das da zusammengeschustert hat, funktioniert das nicht. Und dann geht der Bestellprozess einfach nicht weiter, aber man sieht gar nicht warum. Und dann kann man sich das im Firebug wunderbar anschauen. Man kann sich anzeigen lassen, was diese eine Datei jetzt da, die im Hintergrund angefragt wurde, für eine Fehlermeldung ausgibt und kann dann da zumindest schon mal ans Problem ranarbeiten.
Ja, also dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. So, kommen wir nun zu den Entwicklern und Designern, die sich ja auch mit dem System auseinandersetzen und die sich ja fragen, Mensch, wie funktioniert das hier alles? Die erste Frage oder das erste Gefühl, was Leute haben und die ersten Kommentare, die man meistens dann liest, heißen ungefähr so wie, das ist ja ziemlich komplex. Bis ich da mal was gemacht habe und eine Änderung sehen kann, dauert es Jahre. Das war bei XT-Commerce viel einfacher. Kann man sagen, stimmt. Aber es gibt auch Möglichkeiten und Mittel und Wege, das in den Griff zu bekommen. Und wenn man einmal durchgestiegen ist und weiß, wie es zusammenhängt, dann ist man auch dankbar dafür, dass es so flexibel ist, weil man dann wirklich mit dem Magento-System richtig eine ganze Menge anfangen kann.
Ja, wie du schon mal gesagt hast, also diese Lernkurve von Magento ist sehr steil. Das heißt, man braucht quasi erstmal relativ viel am Anfang. Aber das legt sich dann zum Glück nach hinten. Also man muss quasi so diese erste Hürde nehmen und ich glaube, da wird mir Roman gleich zustimmen. Dafür sind wir da. Also wir wollen euch jetzt ein bisschen an die Hand nehmen, euch vielleicht auch ein paar Sachen erklären, die jetzt alleine, um es zu lesen, vielleicht einfach ein bisschen zu schwierig sind.
Genau. Den ersten Schritt zum Verständnis dieses Systems ist sicherlich die Lektüre und die aufmerksame Lektüre des Designer Guides von Magento selbst. Das heißt, die haben also schon ganz zu Beginn einen mehrseitigen, gut bebilderten Beitrag veröffentlicht auf ihrer Seite. Heißt auch Designer's Guide. Den Link werden wir auch dann entsprechend auf unser Blog posten. Und da wird man schon in die Terminologie eingeführt. Da gibt's Beispiele, da gibt's Diagramme, da gibt's Schemata, um wirklich mal nachzuvollziehen oder um den Einstieg zu finden in den Aufbau des Template-Systems. Template-System ist ein gutes Stichwort, weil ein Template eigentlich wie man es normalerweise kennt, also gerade diejenigen, die XC-Commerce oder OS-Commerce gewohnt sind, nicht wirklich das gleiche ist, was ein Magento-Template ist. Magento ist in mehreren Ebenen, in mehreren Hierarchiestufen unterteilt, wobei, wenn man vom Design ausgeht, das übergeordnete, die übergeordnete Struktur ist auf jeden Fall das Interface, das Paket, das sogenannte. Darin verschachtelt sind verschiedene Themes und darin sind erst die Templates geschachtelt. Wir können ja mal ganz, ganz locker anfangen, indem wir mal erzählen, wie grundsätzlich ein Design in Magento erstellt wird. Es vollzieht sich hauptsächlich in zwei verschiedenen Ordnern. Das ist auch wahrscheinlich eine der Hürden, die die meisten haben mit dem Verständnis des Systems. Es gibt einmal den App-Design-Ordner. Darin finden sich in dem jeweiligen Theme, das man gerade bearbeitet, zwei unterschiedliche Ordner wiederum, die dann heißen Layout und Template. Der Layout-Ordner beinhaltet XML-Dateien, die für die grobe Ordnung des Contents verantwortlich sind. Das XML-Dateien mit einer bestimmten Hierarchie, mit einer bestimmten Nomenklatur, die wirklich sagen, welche strukturellen Blöcke wohin geladen werden und wie diese Blöcke dann formatiert werden sollen. Die Formatierung der einzelnen Blöcke werden dann durch die Template-Dateien übernommen. Template-Dateien sind in diesem Fall PHTML-Dateien. Im Groben sind es HTML-Dateien mit einem kleinen bisschen PHP-Anteil, die wirklich dafür sorgen, die Ausgabe zu übernehmen. Da wird das HTML formatiert und die Ausgabe entsprechend vorbereitet. Gespiegelt auf dem System ist dann der Skin-Ordner. Das heißt, im Skin-Ordner findet sich die gleiche Struktur wie im App-Design-Ordner. Auch hier gibt es halt ein Interface, auch hier gibt es ein Theme. Im Skin findet sich allerdings für jedes Theme dann die Dateien, die wirklich ja vom Browser gelesen werden. Sprich, das sind CSS-Dateien, das sind Bilder und das ist JavaScript. Und dieser CSS-Ordner oder dieser Skin-Ordner ist letztlich der Ort, wo man auch am Anfang wirklich ja am besten mal angreift. Das ist der Ordner, wo man, sagen wir mal, sich die Stylesheet-Datei nimmt, die mal ein bisschen bearbeitet, um dann einfach mal zu sehen, welche Änderungen sich da ergeben. Da kann man auch mit Hintergrundfarben rumspielen, da kann man mal ein Logo austauschen. Das sind halt die Dinge, die man so als erstes mal tun sollte, um so die ersten Schritte im Design zu gehen.
Wobei man jetzt dazu sagen muss, was ganz wichtig ist, der große Vorteil von Magento ist letzten Endes, dass das System updatefähig bleibt. Also jetzt Alternativen, die man bisher kannte, ich will den Namen nicht immer wiederholen. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Es war einfach so, sobald man an der eigentlich, also es gab ja im Prinzip nur Core-Dateien, also es war nie in irgendeiner Art und Weise wirklich hart getrennt. Sobald ich eine Funktionalität hinzugefügt habe, war das System für mich eigentlich nicht mehr aktualisierbar, weil sobald ich ein Update eingespielt habe, wurde damit meine Modifikation überschrieben und war weg und ich konnte es im Prinzip nochmal von vorne machen. Bei Magento ist das anders gelagert. Der eigentliche Vorteil dieses recht komplexen Systems mit den vielen Ordnern und diesen unterschiedlichen Strukturen ist eigentlich der, ich habe quasi ein Basissystem, das besteht einmal aus dem Programmkern, der Magento Core. Dann gibt es ein Basisinterface, das ist immer zu finden unter App, Design, Frontend und dann Default, Default. Also es sind zwei Ordner ineinander, die Default heißen. Das zeigt schon an, okay, das ist das Standardding. Je nachdem, ob ich mich jetzt eben im Skin oder im App-Ordner befinde, sind das eben einmal die Dateien, die die Struktur vorgeben und die Inhalte bestimmen oder eben die Gestaltung maßgeblich beeinflussen, wie CSS und Bilder. Was man jetzt nicht machen sollte, ist in diesen Default-Default-Ordnern drin rumarbeiten. Warum? Wenn ich ein Update mache, kann es passieren, dass diese Dateien aktualisiert werden, weil sich dort vielleicht neue Funktionen mit eingenistet haben. Ende vom Lied wäre das gleiche wie bei den Alternativen, die es bisher gab. Ich überschreibe im Prinzip alles, was ich gemacht habe mit den Updates und kann dann wieder von vorne anfangen. Kann passieren, ist doof, hat man halt viel zu tun, lernt man dann da draus. Andere Möglichkeit ist, ich arbeite in meinem eigenen Theme-Ordner. Was man nicht machen sollte, ist sich einfach dieses Default-Ding kopieren und dann einfach alles als Dublette da haben. Warum nicht? Magento ist ja ausgeklügelt, das heißt, wenn ich in einem eigenen Template arbeite, erkennt Magento, welche Dateien von mir modifiziert worden sind. Das sind nämlich die einzigen, die dort auch tatsächlich drin liegen. Und alles andere holt sich das System aus den Default-Ordnern wieder raus. Bestes Beispiel ist, wir haben einfach, wir sehen den ganzen Shop so wie in der Demo und haben ein eigenes Template angelegt, wo nur die Logo-Datei drin liegt. Mehr nicht. So, wenn wir jetzt im Backend bestimmen, dass es bitte jetzt mein eigenes Template verwenden soll, dann sehen wir vorne auf der Storefront nichts anderes als, dass sich dieses Logo austauscht. Rein theoretisch, vom normalen Verständnis her, würde man sagen, naja, die ganzen anderen Dateien fehlen ja da drin, kann er ja eigentlich nicht laden. Und das ist halt der Trick da dran. Magento holt sich die Dateien, die ich nicht modifiziere, aus den ursprünglichen Basisdaten raus. Und das ist auch der große Vorteil, weswegen das System updatefähig bleibt. Wenn man also sein eigenes Template anlegt, immer nur die Dateien dort hineinkopieren, die man auch tatsächlich bearbeiten möchte. Wichtig ist dabei immer die Ordnerstruktur beibehalten, weil ansonsten natürlich die Zuordnung auffliegt.
Und das ist diese Art von Vererbung, die Rico angesprochen hat, das ist genau das, auch die Stärke von Magento. Diese Vererbung kennt man auch vielleicht von CSS-Programmierung, wo man halt ein, sagen wir mal, ein externes Stylesheet hat, aber innerhalb des CSS-Codes noch eines Teils oder des HTML-Codes eines Teils einbauen kann, die dann entsprechend das allgemeine Stylesheet überschreiben. Und diese Vererbung ist auch ein Grundprinzip der Modulentwicklung, da kommen wir doch später ein bisschen zu. Das geht genau darum, dass man auch, dass sich Klassen vererben, dass man sozusagen neue Klassen dadurch überschreibt oder alte Klassen dadurch überschreiben kann, dass man neue Klassen anlegt und nur bestimmte Methoden überschreibt. Und dieses Vererben findet man an vielen Stellen in Magento.
So, jetzt muss ich mal gerade hier, hab ein bisschen den Faden verloren.
Das ist kein Problem. Also, wir haben doch hier unsere super Liste.
Ja, gut, letzten Endes kommen wir jetzt eigentlich zum spannendsten Punkt überhaupt. Und zwar, wo finde ich denn die Dokumentation?
Wo ist sie denn? Wo ist sie denn?
Ja, das ist das Lustige daran. Jetzt kommt's, die sich damit schon auskennen. Ja, es gibt keine. Punkt. Das System ist.
Es gibt eine in Aramäisch. Aber leider ist der letzte Vertreter der aramäischen Sprache vor 3 Tagen gestorben.
Und das ist aber auch makaber.
Oh, Entschuldigung.
Na gut, aber auf jeden Fall, es ist de facto so, es gibt keine. Es gibt zwar mittlerweile viele Autoren, möchte jetzt nicht unbedingt alle namentlich aufzählen, aber es dürfte, glaube ich, mittlerweile jeder mitbekommen haben, dass es zu Magento schon einige Bücher gibt. Die sich diesem Problem angenommen haben. Da gibt es zum einen mal Bücher, die allgemein beschreiben, was ich im Backend sehe und halt sagen, wofür diese einzelnen Elemente da sind. Die sind immer ganz gut, wenn man mal was nachschlagen will. Für einen Einsteiger empfehlen sich aber eher Bücher, die mich tatsächlich an die Hand nehmen und durch Probleme führen. Also das heißt, Ziel des Buchs ist eigentlich, wie kriege ich in so einen Shop zum Laufen und nicht, beschreib mir mal diesen ganzen Kram, den ich da im Hintergrund sehe. Das heißt, für Einsteiger wären solche Bücher auf jeden Fall die sinnvollere Alternative, weil sie sehr gut die Einzelbereiche erklären und auch die Zusammenhänge sehr gut nahe bringen, wie man dann den Shop quasi mit diesen einzelnen Schritten tatsächlich dann auch zum Laufen bringt. Aber ansonsten, es gibt einfach keine Doku. Wer möchte, kann natürlich anfangen, eine zu schreiben. Es gibt ein Wiki in der Community. Würde ich mich jetzt als Community-Manager natürlich sehr drüber freuen, wenn ihr euch da rege beteiligt. Allerdings ist es wirklich so, dass das recht stiefmütterlich behandelt wird, also auch von den Community-Mitgliedern. Und ein Wiki hat immer das Problem, dass es ein bisschen unübersichtlich wird. Und gerade bei einer Software dieser Größenordnung wird es einfach schwierig, wenn sich da einfach ein Einzelkämpfer reinstürzt und versucht, da auf eigene Faust was zu machen. Ja, es gibt mittlerweile relativ viele Blogs auch zu dem Thema. Das heißt, man kann sich die Informationen schon zusammensuchen. Es ist jetzt nicht so, dass man überhaupt nichts findet, aber es gibt auf jeden Fall keine zentrale Anlaufstelle, wo man sagt, so, hier fütter ich jetzt mein Problem rein und da kommt hinten dran genau die Lösung, die ich brauche. Da ist halt wieder die Recherchearbeit notwendig.
Genau, also oftmals hilft wirklich nur zu einem bestimmten Problem, das man hat, sich anzuschauen, okay, wie ist es gelöst? Was passiert im Code? Ne, welche Klassenmethoden liegen zugrunde? Wie wird es vererbt? Ne? Wo kommen die abstrakten Klassen her? Das ist so, was man dann machen muss. Was aber auch immer einfacher wird, muss man auch sagen. Also wenn man, sagen wir mal, 1, 2 Extensions gemacht hat, dann kommt man ungefähr schon auf den Trichter. Also das ist, wie eben schon erwähnt, die Lernkurve ist auch bei den Extensions und bei der Programmierung, bei der Modulprogrammierung extrem steil. Also man kommt sehr schnell rein. Womit wir auch bei unserem nächsten und auch letzten Punkt dieses Bereichs sind, und zwar, wie steige ich sinnvollerweise in die Extension-Programmierung ein?
Wir wollen es jetzt auch nicht allzu ausführlich machen, weil das würde auch den Rahmen sprengen. Generell sind wir wahrscheinlich schon wieder lang über der Zeit drüber. Roma, ich denke aber, das ist wahrscheinlich ein Bereich, den du deutlich besser erklären kannst, weil du dich im Moment sehr, sehr viel damit beschäftigst.
Na gut, dann will ich es mal übernehmen. Okay. Also grundsätzlich, also das Erste und das Beste und überhaupt, wo man mit anfangen muss, das ist ein ein Befehl, es ist ein Schaubefehl, ist die Präsentation, die Vinay Kopp, unser Extension Papst, in Leipzig bei Meet Magento 1 gehalten hat. Es ging da um Extension-Programmierung, um den Einstieg und um die grundsätzlichen Prinzipien, wie man es machen kann, überschreibt man Klassen, benutzt man Event-Händler zum Beispiel. Das sind so Sachen, die der Vinay sehr gut erklärt, auch sehr ruhig und deutlich. Deswegen, das ist unbedingt der erste Einstieg, den man wählen sollte. Wir werden auch das Video auch entsprechend verlinken.
Was auch ganz gut ist, und zwar sowohl jetzt du als auch Vinay, ihr habt in einer der letzten Ausgaben, wir werden das nochmal recherchieren, ich glaube, es ist die Nummer 17 gewesen, Artikel auch geschrieben zum Thema Extension-Entwicklung.
Von der T3N.
Richtig, genau. Oh, habe ich das vergessen zu erwähnen?
Ja.
Es gibt immer so Dinge, die sind quasi so gesetztes Wissen, von dem man einfach stillschweigend davon ausgeht. Wenn es um Open Source geht, dann liest man einfach T3N. Das war schon immer so und das wird immer so sein, deswegen sagt man das nicht dazu. Also auf jeden Fall Ausgabe Nummer 17 vom T3N-Magazin. Und die beiden haben sich darüber quasi Gedanken gemacht, wie kann man möglichst in kurzer Form prägnant nahebringen, wie man am besten an so eine Modulentwicklung rangeht. Ich denke, das wäre auf jeden Fall auch Lesebefehl, Ausrufezeichen und muss man auf jeden Fall mal reingucken, weil da wird auch relativ viel schon erklärt, gerade wenn man so einzelne Brücken nicht ganz mitbekommen hat, ist das da auch mit Codebeispielen super veranschaulicht.
Ganz genau. Generell sollte man noch sagen, und das macht Vinay auch in diesem einen Artikel, man sollte sich eine relativ einfache Aufgabe stellen. Also man sollte nicht irgendwie einsteigen und ein komplexes Payment-Modul programmieren wollen, ganz am Anfang. Sondern es sollte für den Anfang eigentlich ausreichen, sowas zu machen wie, man schreibt ein kleines Modul in seinem einen Namespace und das macht eigentlich nichts anderes als einen kleinen Block überschreiben. Da wird einfach eine Ausgabe ein bisschen modifiziert oder weggelassen. Und das ist, glaube ich, ein guter Einstieg. Und alles Weitere baut dann darauf auf. Dann kann man so Späße machen und beispielsweise Konfigurationen schreiben. Also man kann Module schreiben, die Konfigurationen benötigen, sodass man beispielsweise Werte in die Datenbank speichern muss. Und dann werden die Werte aus der Datenbank abgerufen und entsprechend weiterverarbeitet. Das sind Sachen, die sollte man sich ein bisschen für später aufheben. Aber wie eben erwähnt, Lernkurve ist steil, macht man ein, zwei Module. Und dann geht es schon bedeutend einfacher.
Was auch immer empfehlenswert ist, es ist ja nicht verboten, wir bewegen uns ja hier im Open-Source-Bereich, ruhig mal gucken, wie andere Probleme gelöst haben. Gerade wenn man jetzt einen Shop installiert hat, wird mit ziemlicher Sicherheit das Market Ready Germany von Symmetrix mit installiert sein, das quasi das Magento schon von Haus aus für den deutschen Markt vorbereitet. Und da ist eine ganze Ansammlung an Modulen mit dabei, die gewisse Probleme lösen und gewisse Funktionen bereitstellen. Und da kann man auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Was haben die gemacht? Wie funktioniert das? Weil dann kann man auch die ganzen Befehle, die ja nirgendwo dokumentiert sind, mal so ein bisschen nachvollziehen und eventuell auch für eigenes Wissen mit was nehmen. Also letzten Endes ist es ja immer ein Geben und Nehmen. Der eine entwickelt was, der andere nutzt es weiter und macht vielleicht noch was Größeres draus. Von daher also immer der Tipp, ruhig mal bei anderen Extensions gucken, wie haben die irgendwelche Probleme gelöst, bei denen ich vielleicht im Moment noch hänge.
Definitiv. Und wenn man dann sozusagen noch ein nettes Wörtchen schreibt an denjenigen, der es geschrieben hat und sich vielleicht bedankt oder vielleicht, wenn da ein Fehler drin ist, vielleicht auf den Fehler hinweist, nicht? Das ist wieder dieses Community-Prinzip, geben und nehmen. Ja.
Gut, würde ich doch fast schon sagen, sind wir ja eigentlich jetzt gut schon durchgekommen. So fürs erste Mal muss ich sagen, ja, war ein gutes Gefühl. Wir haben viel, viel Stoff reingepackt. Ich dachte, wir sind weit über den veranschlagten 15 bis 20 Minuten drüber. Wir werden sehen, wir versuchen uns einfach beim nächsten Mal dann ein bisschen zusammenzureißen. Unser Ziel ist einfach, dass ihr unseren Podcast auf dem Weg zur Arbeit hören könnt und die seltensten von euch werden wahrscheinlich von Frankfurt nach Hamburg mit dem Auto fahren, um da die Zeit zu haben, 4 Stunden lang unserem Gequatsche zuzuhören. Ansonsten hoffe ich jetzt mal, dass es für euch interessant war, das zum einen, also dass ihr auch Sachen vielleicht schon gehört habt, die ihr bisher noch nicht wusstet. Zum anderen, dass ihr auch sagt, hey, ich kenne jemanden, wenn der das hört, ist das klasse. Also spread the word, wir wollen natürlich mehr Leute erreichen. Und ansonsten, ja Roman, was sagst du zu unserer ersten Sendung, die wir jetzt hier quasi so aus dem Stegreif rausgehauen haben?
Ja, ich muss sagen, es verging wie im Fluge. Und für alle, die es möchten, wir werden bestimmt, also wenn wir genug Nachfrage haben, machen wir eine Extended Version 4 Stunden lang. Für all die Leute, die, sagen wir mal, von München nach Hamburg fahren müssen. In 4 Stunden.
So als Hommage an die guten alten Computerclub-Zeiten.
Ja, Mensch.
Computerclub-Nacht zum Beispiel.
Das wäre doch mal was. Wir machen quasi eine Magento-Nacht. Sehr schön. Ich fand es auch sehr, sehr schön, interessant, auch dass man das, was man die ganze Zeit im Kopf hat oder formuliert hat, quasi geschrieben hat, dass man es auch mal aussprechen muss, drüber nachdenken muss. Das Ganze mit einem Partner, den man sozusagen nur als kleines Bild auf dem Monitor sieht. Sehr, sehr spannend. Und ja, wir hoffen, dass es gefallen hat, dass, wenn es Verbesserungspotenzial gibt, was es bestimmt gibt, dass ihr uns darauf aufmerksam macht, dass ihr Kritik übt, dass ihr Ideen vorbringt, dass ihr euch einbringt, dass ihr Sachen vorschlagt. Ja, da sind wir quasi ganz offen und ganz Ohr, und das ist ja keine Veranstaltung, die nur wir hier durchziehen, um sie durchzuziehen.
Generell vielleicht noch ein kurzes Wort dazu, wie oft wir vorhaben zu erscheinen. Am Anfang ist geplant, weil wir haben natürlich alle relativ viel zu tun und es ist hier quasi so eine Abendveranstaltung, einmal im Monat. Ich befürchte aber, die Themen dürften so reichhaltig sein, dass wir es vielleicht auch öfter schaffen. Allerdings ist das Ganze und wird das Ganze auch hier immer eine kleine Nebenbeigeschichte bleiben. Von daher werden wir wahrscheinlich nicht den Punkt schaffen, dass wir jede Woche einen Podcast produzieren können, weil es doch relativ aufwendig ist. Aber ich denke, ein- oder zweimal im Monat werden wir sicherlich schaffen. Und mit eurer Hilfe, wenn ihr uns immer spannende Themen vorschlagt, haben wir auch was zu erzählen. Weil ansonsten wird es irgendwann langweilig und ich werde mir mit Roman erzählen, wie der Tag so heute gelaufen ist. Und ich glaube, da hat er wirklich kein Interesse dran.
Kommt auf an, kommt auf den Tag an. Also. Gut, dann würde ich sagen, dann an alle Beteiligten, an alle, die es gehört haben, irgendwo beim Joggen, beim Autofahren, beim Bootfahren, beim Rudern.
Oder einfach auf dem Computer.
Oder einfach auf dem Computer. In der Mittagspause, beim Frühstück, beim Abendbrot.
Einen schönen Tag noch. Viel Spaß bei der, oder besser gesagt, viel Erwartungsfreude für die nächste Folge.
Genau. Es wird eine ganze Menge. Ach, wir haben schon Interviewpartner en masse, wir haben Anfragen. Auf jeden Fall haben wir Interviewpartner.
Nein, also wir kriegen das auf jeden Fall. Wir sind immer noch sehr enthusiastisch und wir werden wahrscheinlich auch die Hälfte von dem, was wir jetzt gequatscht haben, wieder rausschneiden, weil ansonsten wird das für uns sehr, sehr peinlich.
Genau.
Und irgendwann in 20 Jahren gibt es dann einen Best-of Magento Podcast mit den peinlichsten Szenen, so wie damals bei der ARD im Adventskalender. Okay. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch für uns jetzt einen schönen Abend, 20 Uhr, ab vor den Fernseher, Primetime und ein bisschen abschalten.
Ja, schaut rein noch, magentopodcast.de ist die Domain, Magento Podcast ist unser Twitter-Account. Macht's gut und bis später. Tschüss.